Wir in Osterfeld.
Wir in Osterfeld.
Wir in Osterfeld.
Wir in Osterfeld. Wir in Osterfeld.
Wir in Osterfeld.
Osterfeld de Biss.
Wir in Osterfeld.
Wir in Osterfeld.
Auf der Welt ist bei uns
in Osterfeld.
Wir in Osterfeld.
Wir in Osterfeld.
Wir in Osterfeld.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Wir in Osterfeld. Und ich bin heute zu Besuch bei
Jürgen Jeppelwald
und
Dieter Maybach.
Und unser Thema heute ist die Zeche Osterfeld. Und was die jetzt nicht hören können, liebe Leute, weil es ist ja ein Audiomedium. Ich bin komplett in schwarz gekleideten Menschen gegenüber, überall das Symbol von Hammer und Schlegel zu sehen.
Schlegel und Eisen.
Schlegel und Eisen, ja. Boah. Seht ihr, das passiert dann, wenn man sich nicht richtig vorbereitet. Schlegel und Eisen. Denn ihr beide seid Bergleute von der Pike auf und wart bis zuletzt Kollegen und habt mit Osterfeld sehr viel zu tun gehabt.
Ja, Osterfeld, 1985 angefangen da. Erste Seilfahrt auf Osterfeld. Ausbildung gemacht auf Osterfeld. Ja, und zur Zeche bin ich angekommen. Wir haben damals auf der Bottroper Straße gewohnt. Mhm. Und ich fand das als Kind so faszinierend, wenn wir da oben aus dem Fenster geguckt haben, hast du direkt auf der Zeche Osterfeld geguckt. Und dann habe ich meine Mutter mal gefragt, ich sage, Mama, was ist das da? Da dreht sich da immer der Turm da. Und dann hat die Mama mir erklärt und sagt, ja, da war ich damals so angefixt. Irgendwie war dann mein Wunsch, auch auf der Zeche zu gehen. Obwohl ich muss sagen, mein Vater war auf der Zeche, mein Opa war auf der Zeche. Vater ist in den 70er Jahren ausgeschieden, wo die erste große Kohlekrise kam. Ja. Aber für mich war, ja, ich wollte unbedingt Bergmann werden. Ja, da bin ich 85 auf Osterfeld dann meine Ausbildung angefangen. Ja, ich fand das so faszinierend. Die Mama hat dann erklärt, da ist ein Förderturm, damit fahren Leute rauf und runter. Ich sage, wie Leute rauf und runter? Ja, der wird zur Personenfahrt genutzt oder geht Material runter. Und ich fand das als Kind faszinierend, dass man so unter der Erde fahren kann und dass man irgendwie arbeiten kann. Das hat mich so, ja, das fand ich voll faszinierend.
Ja, meistens ist das ja auch so eine Familientradition. Ne? Der Vater war schon, der Großvater
ja.
war schon.
Nee, mein Vater war, mein Opa schon. War ja auch. Aber mein Vater hatte in den 70er Jahren, wo die erste große Kohlenkrise kam, hat mein Vater auf der Zeche im Sack gehauen. Mhm. Und hat dann umgeschult zum Maurer und Polier. Der ist dann zum Bau gegangen. Und wo ich dann so weit war, 14, 15, habe gesagt, ich will auf Zeche anfangen. Da hat damals mein Vater gesagt, mach das nicht, das hat keine Zukunft. Und ich muss sagen, ich habe immer auf meinen Vater gehört, aber das war das erste Mal, dass ich nicht gehört habe. Bin dann trotzdem auf der Zeche angefangen.
Ohne es vorwegzunehmen, hast du es bereut oder hast du es nicht bereut? Nicht bereut, auf keinen Fall. Ne? Ja.
Obwohl, man muss sagen, Zeche war nicht immer alles schön oder einfach. Es gab auch schwierige Zeiten.
Es gab auch genug schwierige Zeiten, ja.
Aber ich habe mal gesagt, du musst entweder bist dafür geboren, entweder du liebst das oder du hast das. Mhm. Ich habe geliebt, genau der Dieter auch.
Ja, na klar. War schon schwierig, aber...
Wenn man so unter Tage geht, Förderkorb rein, Tür zu, kann man nicht sagen, ist ja bloß ein Gitter.
Schachtor,
dann,
ja.
Dann 6 Meter pro Sekunde.
11 Meter pro Sekunde bei der Personenförderung.
Das ist ja nah am freien Fall, wenn man das so hört.
Ja.
Also ich hatte mal so ein Erlebnis gehabt, wir waren ja auf Osterfeld und sind von Osterfeld zum Nordschlag gefahren, mit dem Bus rübergefahren. Und haben wir auf dem Nordschacht gearbeitet. Und Anfangsschicht habe ich schon gehört, wo mein Ausbilder sagte, pass mal auf, der Busfahrer heute Abend brauchst du nicht kommen. Wir laufen bis nach Osterfeld. Und dann sind wir untertägig von Nordschacht raus, untertägig bis nach Osterfeld gelaufen. Ja, na gut, da warst du junger Spund, ne? Warst du 17, ne? Hat ja nicht viel ausgemacht. Aber wo wir auf Osterfeld dann ankamen, da war eine Skip-Förderung. Und mein Ausbilder kannte den Maschinisten und der hat dann gesagt, pass mal auf, ihr könnt nur mit der Skipförderung hochfahren. Und Skipförderung sind 16 Meter in Sekunde. Und das war schon ein Highlight. Und wenn du dann auf den Korb drauf siehst und der zieht dann ab, ja, das ist wie ein freier Fluch. Also für einen, sag ich mal, der nicht gewohnt ist, ja, der kackt sich in die Buchse.
Ja.
Ja. Also das werde ich nie vergessen. Ne?
Gab es Kollegen, die sozusagen gesagt haben, ich will Bergmann werden, nach dem ersten Tag gesagt haben, ich pack das nicht, mir ist das zu eng, zu weiß denn
da sind viele, die nachher Lehrer aufgehört haben.
Ja.
Viele sind abgesprungen, weil denen das einfach zu hart war. Zu dreckig. Da ist so.
Wenn ich aus meiner Klasse, wir waren damals 22 Mann, die gelernt haben. Und ich war eigentlich der Letzte. Die sind alle nach und nach. Und da waren auch Leute bei, die waren am Anfang ja hellauf begeistert und hättest gedacht, was, der wird ihr Leben kündigen. Der ist genauso wie du. Aber dann hast du gehört, die haben an einem Sack
gehauen. Ja, guck mal, bei uns waren auch, glaube ich, drei oder vier Leute, die da geblieben sind, von der ganzen Klasse. Ja. Die anderen haben alle gesagt, nee.
Und ihr habt euch dann sozusagen hochgearbeitet. Man fängt ja als einfacher Lehrhauer an, da wird man Hauer, dann wird man irgendwann vielleicht auch Steiger. Und das Steiger ist ja eine Art Meister.
Ja, das ist eine Aufsicht.
Und du bist Steiger geworden letzten Endes.
Ich bin 2012 nach der Schule gegangen und bin dann Steiger geworden. Und 2016 bin ich dann noch in mein eigenes Reviersteiger geworden. Hat aber einen großen Vorteil gehabt. Ich habe ja als Strebmeister schon in meinem Revier gearbeitet. Ich kannte alle Leute. Wir sind ja 4-Schichti angefahren. Also 4-Schichti heißt 5 Uhr, 11 Uhr, 17 Uhr, 23 Uhr. Und als Kumpel bin ich natürlich mit alle Schichten mitgelaufen. Ja? Du hast alle Schichten hast du einmal im Monat gehabt und dann bist du mit Frühschicht wieder angefangen. So, und als Reviersteiger bist du nachher nur noch auf Frühschicht. Aber du kanntest alle die Leute aus seinem ganzen Revier und du wusstest ganz genau, der hat da drauf, der kann das, der hat da so ein paar Probleme mit und so. Und das war eigentlich ein riesen Vorteil, ne? Wenn du aus der eigenen Mannschaft dann kommst, ne? Und bist dann noch Chef. Ne? Also da waren eigentlich nur Vorteile.
Du kennst alle.
Natürlich.
Bist mit allen sehr, sehr, sehr gut schon bereits zusammen.
Ja.
Und dementsprechend Teambildung, das Team einsetzen, auch vertrauensmäßig mal sprechen, ist ja auch sehr wichtig. Muss ich ja absolut verlassen können aufeinander. Ja,
das ist ganz wichtig.
Im Schacht, ne?
Ja, natürlich.
Wie ist man damit umgegangen, wenn man das Gefühl hatte, da ist ein Kumpel,
der nicht mitzieht?
Der nicht mitzieht.
Ja, der hat das ganz schnell gemerkt.
Okay.
Ja.
Es ist gut, es war hart und tschatscha gesagt.
Ja, da war schon ein anderer Ton.
Ja. Du, früher war das so, es sind immer mehr Leute in Rente gegangen. Und die Zeit war ja absehbar. 2007 wurde ja beschlossen, dass 2018 zu Ende ist. So, und das Ganze bis 2018 aufrechtzuerhalten, das war erstmal eine Riesenleistung, ja. Weil der ganze Know-how, jedes Jahr sind 5, 6, 7 Mann aus seinem Revier in Vorruhestand gegangen.
Mhm.
Und nachher hast du nur eine Handvoll da. Oder wo ich 2012 Reviersteiger geworden bin, da hatten wir im Revier angelegte Leute, 120 Personen. Wo ich 2018 abgehauen bin, da hatten wir 46 Angelegte noch. Und mit diesen 46 haben wir genau dieselbe Leistung vollbracht wie mit den 120 Mann. Das ist dann eine riesen Hausnummer, da zu stemmen dann. Ne? Und natürlich auch die Leute dann bis zum Schluss bei der Stange zu halten. Weil jeder weiß, ja gut, in 1, 2 Jahren ist eh Schluss, warum soll ich denn die 100% geben?
Mhm.
Aber trotzdem haben wir das auf die Kette gekriegt. Ne? Das war die große Herausforderung.
Unsere Wege haben sich nachher getrennt, wie wir von Lobeck verlegt worden sind, nach Prosper-Haniel. Da bin ich aus dem Kohlenrevier im Streckenvortrieb gekommen, konventionell mit Maschine gefahren, Metallschnittmaschine. Da bin ich dann noch Maschinenfahrer geworden. Also das heißt, ich habe das Sagen gehabt, über 3 Leute, die mit dabei waren. Ich war verantwortlich dafür, die Maschine zu fahren. Die Leute haben das Material vorher rangekommen. Das war so eine Multifunktionsmaschine. Du hast also 2 Meter aufgeschnitten, bist zurückgefahren. Oben war eine elektrohydraulische Bühne, die hast du vorgefahren. Dann wurden Bohrlafetten umgeklappt, 2 Stück. Und dann wurde das Gebirge geankert. Das heißt, wenn du jetzt überall Löcher reinbohrst, dann kamen Klebepatronen da rein und so eine Ankerstange. Dann verfestigt sich das Gebirge damit auch.
Mhm.
Und dann kam so eine Stahlmatte noch drum, obwohl... Wir haben im Hinterfeld auch noch zugebaut alles mit normalen Stahlausbau. Man kann aber auch eine Strecke, wenn man das entsprechende Gebirge hat, kann man dann auch nur eine Ankerstrecke fahren. Da geht auch. Das war natürlich was ganz anderes. Da bin ich auch auf Lehrgänge gegangen, weil die kostet ein paar Millionen, so eine Maschine. Und du hast die teils automatisiert schneiden lassen auch. Du konntest ein Programm machen. Ich habe eine große Fernbedienung gehabt. War auch interessant. Also das war immer interessant. Du hast immer irgendwas anders gemacht. Aber die meiste Zeit habe ich halt im Kohlenrevier verbracht. Und wir haben wirklich viel, viel zusammen gemacht. Wir haben auch privat verkehrt früher. Wir haben Feiern gemacht im Garten. Und das war eine gute Truppe.
Auch heute noch. Ich will ja gleich mal los.
Ja, ja.
Das Beruf wurde ja auch immer technischer im Laufe der Zeit. Ich meine, angefangen hat es ja vor weit über 100 Jahren, dass der Kohlabbau angefangen hat, damals noch wirklich mit der Spitzhacke unten in den Berg rein.
Mhm.
Und das wurde ja auch immer technischer und natürlich auch sicherer, ne, im Laufe der Zeit. Habt ihr denn mal so Bergwerksunglück erlebt?
Wir haben eigentlich einen Kumpel damals verloren.
Ja, der Kalle.
Einen sehr guten Kumpel, mit dem bin ich groß geworden, der war mein Nachbars. Nachbarsjungen, Kollege von mir.
Karl-Heinz Masiolik.
Auf dem Püt. Ja, und das, das Tragische war halt, der hatte 14 Tage vorher geheiratet.
Ja, oh mein Gott.
Oh, ja, das ist 14 Tage vorher geheiratet und dann haben die noch länger gemacht auf der Zeche. Haben dann den Antrieb gerückt, haben eine Schiene vorgehangen. Ja, das heißt, eine Schiene vorhängen ist immer ein Risiko, weil du musst dann einmal unter freiem Gebirge. Ja, und dann ist er da rein, hat die Schiene vorgehangen und hat sich eine Platte gelöst. Ja, dann hat der Genick gebrochen gehabt. Und das war unser Alter damals, ne? Nachbarsjunge. Mit Fußball gespielt, im Verein gewesen, alles. Ne? 14 Tage waren wir vorher alle da, auf dem Polterabend. Ja, 3 Wochen später waren wir auf Beerdigung. Ne?
Also eine Beerdigung habe ich noch nicht erlebt. So viele Menschen, die da gewesen sind.
Das war schon hart. Ne?
Also den Tag, wie ich das gehört habe, da bin ich auch erstmal in der Kaue zusammengesackt. Ja. Erstmal hingesetzt, geweint.
Also da war mit das einschneidende Erlebnis, weil man kannte den sehr gut. Und ja,
Kalle war auch ein super Bergmann.
Ja, du hast war, wie gesagt, ich war mit den stärkeren Nord Fußball haben wir gespielt. Ne?
Ja.
Hat das, mit, das bei euch was verändert? Seid ihr danach irgendwie anders zur Arbeit gegangen?
Du bist umsichtiger, du bist, du passt noch mehr auf. Wo andere dann gesagt haben, immer, komm, hab dich nicht so. Ne? Und dann hast du immer, der lag da drunter, der ist tot. Dann ist du da raus, aber du willst auch da liegen. Ne? Ja, ja, geh du mal weiter. Ne? Also ich habe mehrere schwere Unfälle miterlebt, ja, aber so einen tödlichen, das war eigentlich das Schlimmste.
Mhm. Vor allen Dingen, man meint immer, man hat so viel Erfahrung und guckt sich das Gebirge an und sagt, das sieht astral aus, da kannst du drunter gehen, nur wie es da drüber aussieht. Ob da irgendwelche Klüfte sind, irgendwas abgerissen. Das kam ja ein Sargdeckel, kam runter, das nennt man dann Sargdeckel. Da wäre jeder von uns runtergegangen, hätte die Schiene eingegangen.
Ja.
Ne? Alleine, weil die alle gesagt haben, das sah total gut aus, ne? Und hast gedacht, ja gut. Und hätte auch jedem von uns passieren können, davon ab.
Ja,
ne? Weil die Arbeit haben wir alle gemacht.
Mhm.
Und wir haben ganz früher, wenn Ausbrüche waren, wir haben oben auf dem Hydraulikschild gestanden und haben freigeschöpft und haben nach oben geleuchtet und du hast das Ende noch nicht mal gesehen. Und dann hast du angefangen, Holzkästen zu bauen, wie so Bahnschwellen. Hast du so, das kann man gar nicht erklären. Das durftest du früher auch schon nicht, aber irgendwann mussten wir ja machen.
Ja, halt früher war das ja auch so, ich sag mal so vor 20 Jahren, wenn ich mal so 20 Jahre zurückdenke, da war Produktion vor Leben. Ne? Mhm. Hauptsache die Produktion stimmt. Ne? Und wenn wir dann einen Verlust haben, ja, dann ist das halt so.
Mhm.
Und die letzten 20 Jahre war dann so ein Umdenken. Der Mensch ist das Wichtigste. Ne? Und dann kommt erst die Produktion. Aber wo wir nach der Lehre da, ne? Da war noch mehr, ja, Hauptsache Meter, egal wie.
Ja. Ne?
Ja, wie es in China heute noch ist. Ne?
Ja,
wenn
Leute
reingeschickt, Grubenschutz, Grubenwache, boah, der hat doch keinen interessiert. Ne?
Ja.
Weil die haben wahrscheinlich nicht mal einen Wellensittich, der hier Grubengas ankündigt.
Der Witz ist, die haben unser Know-how. Die haben ja viele Sachen von uns auch aufgekauft. Aber das kommt nicht zum Einsatz. Das wird gar nicht angeschlossen.
Das ist nur zur Beruhigung. Wir haben es ja, aber es ist nicht... Ist ja bitter.
Ist ja die Kehrseite Medaille. Wir waren ja hier, auf der ganzen Welt waren wir ja Marktführer. Was die Technik angeht und was die Sicherheit angeht, ja. So, jetzt haben wir hier alle Steinkohlebergwerke zu, verbrennen trotzdem bis 2038 weiter Steinkohle und holen die jetzt aus dem Ausland. Ja, und wir Bergleute sagen dazu Blutkohle. Ja, gerade China, ja,
genau.
Kommt die Kohle aus China. So, wenn da so ein Ding hochgeht, ja, die haben unter Tage eine Verpuffung, eine CH4, eine Methanexplosion, ja, 300, 400 Tote, ja, dann liest du so einen kleinen Artikel. Und dann geht das weiter.
Mhm.
Wenn das hier wäre sofort alles zugewählt.
Ja,
ja, ja, klar.
Ja, ja.
Also das ist halt die Kehrseite der Medaille. Da sind Billiglöhner da, ja. Ja, Sicherheitsvorkehrungen gleich null, ja. Kinderarbeit, ja. Da werden auch noch 13-, 14-Jährige in die Mine geschickt, ja, was hier undenkbar gewesen wäre, ne. Ja, und deswegen sagen wir dazu Blutkohle, ne. Das sind, ne. So, man hätte sich überlegen sollen, ja, noch kommen wir mit den erneuerbaren Energien nicht über den Berg, ja, nur mit Windrad und mit Solarenergie reicht noch nicht. Atomkraft wollen wir auch nicht. Ne? Braunkohle ganz von zu schweigen, wenn da so ganze Ortschaften platt gemacht werden, wollen wir auch nicht. So, aber irgendwo muss der Strom hierher kommen. Ne?
Ja, ja, richtig.
Und das ist die Kehrseite mit der Kaffeemaschine.
Und das ist jetzt keine Bergbaumaschine. Das ist viel wichtiger. Es ist viel wichtiger. Es gibt auch ein schwarzes Gold in dem Sinne.
Ja.
Ja.
Und wenn sich heute ein Bild machen möchte, den kann man nur anraten, mal in einen Besuchsstollen oder in einen Informations- oder Museumsstollen zu gehen. Und da ist man bei dir, Jürgen, ja auch an der richtigen Adresse.
Ja, richtig. Also ich und der Dieter, oder der Dieter und ich, der nennt sich immer zuerst, wir sind beide ehrenamtlich in Trainingsberg bei Recklinghausen unterwegs. Das ist ein alter, ja, alter Lehrstollen. Da wurden früher Bergleute ausgebildet. Bis zu den 70er Jahren. Von 1970 wurde das ganze, also die ganze Geschichte ist so. Das Ding wurde im Krieg, wurde im Berg, wurde Strecke aufgefahren. Und diese Strecke wurde genutzt als Luftschutzbunker. So, und nach dem Krieg hat die Ruhrkohle gesagt, pass mal auf, wir brauchen einen zentralen Ort, wo Bergleute üben können. Und da kam, hör mal, da ist doch was gewesen in Recklinghausen, Trainingsbergwerk. Ja, dann haben sie die Strecke da wieder aufgemacht, die Strecke stand wieder eins. Ja, und dann haben sie da Auszubildende reingeschickt und die haben den ganzen Berg da umgebaut, haben dann Streckennetz aufgefahren von 1,2 Kilometer und da wurden dann Bergleute ausgebildet. Ja, so die ganzen Grundvoraussetzungen, da muss alles raus, von Strecke auffahren, Schienen legen, Bohrschießarbeiten und und. Und jeder Bergmann eigentlich hier aus dem näheren Kreis, der war schon mal damals da in diesem Trainingsbergwerk. Ja, mit Beendigung der Steinkohle sollte das Ding dann aufgegeben werden. Und dann haben sich Leute zusammengesetzt und haben gesagt, pass mal auf, das wird doch viel zu schade, wenn das platt gemacht werden. Ja, und dann haben die sich ja zusammengesetzt und dann wurde ein Verein gegründet. Ja, dann haben sie das Ding gekriegt von Rack. Ja, und haben das jetzt offiziell als Trainingsbergwerk. Mhm. Ja. Ja, und da bieten wir eigentlich jeden Tag Führung an, außer montags. Montags wird er nochmal locht. Auch da muss man den Stand gehalten werden und so, ja. Aber sonst sind die ganzen Wochen sind immer Führung. Mhm. Ja, vor Corona lief das richtig gut. Ja, da waren so viele Führungen. Ja, dann verstellenweise gar keine Kapazitäten hatten. Ja, und mussten die Leute dann vertrösten. Ja, dann kam natürlich Corona.
Ja, klar.
Ja. Ja.
Jetzt dürfen wir seit dem 16. wieder aufmachen und warten natürlich wieder auf Besucher. Ne? Aber das ist so eine schöne Sache. Weil das ist so realistisch da, da ist ein Trainingsbergwerk, durch Bergleuten aufgefahren und du kommst da rein, das sieht da aus wie Untertage, das riecht da wie Untertage.
Ja. Das ist wirklich so.
Und wenn du da reinkommst und machst die Augen zu und machst die Augen wieder auf. Und ja, so ein Bergbau hat, ein Bergwerk hat einen ganz eigenen Geruch nach Öle, Fette, ja. Und das riecht da halt wie Untertage und du meinst, du bist zu Hause.
Ja. Ich wollte gerade sagen, das klang gerade so schwärmerisch, es ist zu Hause. Ne? Jetzt, weil zu Hause war ja dann letzten Endes die Zeche Osterfeld. Du bist, Jürgen, gegen Ende deiner Bergmannslaufbahn warst du im Nordstern.
Nordschacht.
Ja. Ich sage deswegen Nordstern, weil ich habe sehr viel mit den Gelsenkirchen zu tun gehabt. Ja. Und deswegen liegt Nordstern bei mir sofort auf der Zunge. Auch wenn es falsch war in dem Fall, ich bitte um Entschuldigung. Es war der Nordschacht.
Nordschacht.
Aber der Dieter, der war bis zum Schluss, warst du hier in Osterfeld.
Nein, ach so, bis kurz vor Schluss war man da. Ja, Schließung. Der letzte war ein Kohle runtergeschoben. 1.9.92 haben wir in der letzten war ein Kohle runtergeschoben.
Und ihr beide habt auch dann, einer von euch und ihr beide habt den Steinmeier dann getroffen.
Den hat der Jacke getroffen.
Der Jürgen. Du hast dem Steinmeier damals den letzten Brocken Steinkohle in die Hand gedrückt.
Ja, ich hatte die große Ehre, den Frank-Walter Steinmeier am 21.12.2018 das letzte Stück in Deutschland geförderte Steinkohle zu übergeben. Stellvertretend für alle Bergleute. Ne?
Das wirst du auch nicht vergessen. Ne?
Ja, das ist natürlich ein Stück Geschichte. Ne?
Ja.
Das war schon sehr emotional. Das war, ja, natürlich war das aufregend, natürlich wird so auch geprobt. Ja, da wird nichts dem Zufall überlassen. Ja? Und ich sag dir ganz ehrlich, 6 Personen waren da, die diesen Brocken übergeben haben, die ja von Unterteil nach Überteil gekommen sind. Aber man überlässt da nichts dem Zufall. Es kann ja immer sein, dass die Fördermaschine ausfällt. Aber wenn man die Fördermaschine kaputt, oben steht die ganze Prominenz, ja, und der Korb kommt nicht hoch. So, also standen hinterm Schacht auch nochmal 6 Mann, die auch einen Kohlebrocken hatten. Ja, wenn der Korb nicht hochgekommen wäre. Jetzt hat das alles geklappt, ja. Aber ja, da ist ja keiner, das war eine Trauerveranstaltung. Und du weißt dann nicht, ob du lachen oder weinen sollst, ne? Stehst dann da, wirst bejubelt und beklatscht, ne? Gibst ja das letzte Stück Kohle, sagst deinen Spruch darauf, ne? Ja, und das war dann, ne? Und dann sollst du noch Friede, Freude, Eierkuchen, das Bergmannslied da singen. Also, das war schon, ne? War schon ganz schön hart, ja.
Ja. Und die letzte Schicht, Dieter, die, das du ja mitgemacht, die letzte Schicht in Osterfeld.
1.9.92 war das.
Die brennen sich ein.
Die brennen sich ein, das ist so. Die werde ich nie vergessen. Unser Obersteiger hat uns sogar einen Bierwagen dahingestellt nachher.
Das wird man auch nicht vergessen. Hat er nicht vergessen?
Nein, das fand ich eigentlich ganz gut. Da war auch dann Fernsehen, Radio war, glaube ich, auch da. Das war schon da. Sind auch viel fotografiert worden. Das war auch sehr emotional.
Jetzt war die Kokerei schon 88 geschlossen worden und die fingen auch dann zügig mit dem Abbruch an. Und dann wurden ja weitere Zechengebäude abgebaut auf dem Gelände, wo jetzt die Olga ist. Mhm. Gehst du noch auf die Olga?
Nö, ich spaziere doch gerne durch. Ich gucke auch immer auf den Schacht. Das ist der erste Schacht, in den ich eingefahren bin. Das ist der allererste Schacht, wo ich nach 100 Tage gefahren bin. Und das, die Fördermaschine war früher noch eine Dampfmaschine, ne? Das, eine Fördermaschine. Ja, das werde ich nie vergessen. Das war das erste Mal nach 100 Tage. Wo ich natürlich auch Angst vorgehabt habe. Ne? Das war natürlich auch was ganz Neues für mich. Mhm.
Und in dem großen Steigerhaus, was noch da steht, was jetzt auch unter Denkmalschutz steht, der Irrtum, dem ich lange aufgesessen habe, war ja der Gartendom, den wir jetzt in der Olga sehen. Ich dachte, der wäre extra für die Oberhausener Landesgartenschau gebaut worden. War er aber nicht.
Nee, der war vorher schon da.
Das war die Kohlemischanlage.
Ja.
Da wurde die Kohle gemischt, ganz genau.
Ich muss mir nicht vorstellen, dass man jetzt die schlechte Kohle der guten Kohle unterschiebt, sondern es gab Mischungsverhältnisse vom Brennwert.
Ja. Erstmal hast du die Kohlenwäsche, da wird die Kohle und der Gestein wird getrennt, das ist ganz einfach. Ja, die fallen in das Wasserbett rein und die Kohle ist natürlich leichter wie Stein, die schwimmt oben und die Steine gehen nach unten. Das ist schon mal das Erste. Ja, da wird die Kohle dann gewaschen. Und dann wird da in der Mischhalle wird die Kohle dann nach Körnung wird die dann gemischt. Ja. Mhm. Ob feine Kohle oder grobere Kohle, ja. Und das wurde dann in der Halle gemacht. Wo dann nachher der Gartendom drin war, ja. Ja.
Also wurde also quasi gesiebt sozusagen.
Ganz genau.
Wie so eine Siebeanlage, wo dann die großen Brocken und die Stäube dann irgendwie
getrennt
wurden, ne?
Nach Qualität dann.
Nach Qualität. Ja. Und durftet ihr mal was von der Zeche mitnehmen? Also war es erlaubt, so sich was in die Tasche zu stecken?
Kohle? Oder?
Kohle.
Kohle habe ich natürlich auch mitgenommen. Also nicht nur der Frank-Walter Steinmeier, der letzte Stück Brocken. Ich habe mich natürlich auch mit Kohlebrocken eingedeckt.
Weil
an so einen Kohlebrocken kommst du nie wieder dran. Ne?
Nee.
Ist halt, ne, du kriegst ein kleines Kohlestück irgendwo vielleicht noch, aber du kriegst immer so ein 7 Kilo Brocken. Da hast du keine Chance. Ne?
Den kriegst du nicht
wieder im Ruhrgebiet.
Wie hat sich Osterfeld verändert? Die Kokerei abgerissen, Zeche zu, Arbeitsplätze weg, und zwar jede Menge Arbeitsplätze weg. Ne? Da reden wir nicht von den Bergleuten, da reden wir von denen, die im Umfeld der Zeche gearbeitet haben.
Die ganzen Zulieferer.
Die Pommesbude, ne?
Ja.
Die haben alle davon gelebt, von den Zeche.
Trinkhallen, Wirtschaft, also Kneipen, ja. Alles. Früher hast du in jeder Zeche in der Umgebung hast du mehrere Kneipen gehabt. Die haben alle davon gelebt, richtig.
Ja,
ne?
Klar.
Das ist einfach so.
Ja. Ja, ich sag mal, ist immer schön, wenn er halten bleibt oder so. Olga Park, super Sache, nahe Erholungsgebiet. Mhm. Aber da ist, was du gerade gesagt hast, dafür die Arbeitsplätze halt. Ne?
Ja.
Man darf nicht vergessen, auf Osterfeld, Spitzenzeiten mit Kokerei, über 3.500 Leute haben da mal gearbeitet. Und dann fängst du nicht mal eben auf.
Nee. Ne?
Und wenn du daneben eigentlich so eine Pommesbude aufmachst, ja, da hast du vielleicht 3 Mitarbeiter. Ne? Im Verhältnis zu 3.500. Ne?
Mhm.
So, und das ist halt, ja, Infrastruktur. Ne?
Das hat man früher schon in Sterkrade gemerkt. Schacht Sterkrade macht zu. So, was ist in der Stadt passiert? Die ganzen Geschäfte sind kaputt gegangen. Was haben wir nachher gehabt? Jedes Geschäft, was kaputt gegangen ist, haben sie eine Spielhalle reingemacht. Wir hatten ja früher mal die meisten Spielhallen in Sterkrade gehabt.
Mhm.
So, da fragst du dich dann auch immer, wie geht's aber? Ja, das ist, weil die alle kaputt gegangen. Die Kaufkraft war nicht mehr da. Ne? Die Leute, naja, das ist eben so. Da machst du nichts dran.
Ja, Moment.
Da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht. Das ist das Schlimme.
Ich finde, man sollte so alte Flächen sollte man nutzen. Ja,
hier, natürlich.
Oder sollte man vielleicht für eine Stadt mal Gedanken machen, dass man die Gewerbesteuer runtersetzt oder so, dass sich neu ansiedeln können.
Ja, na klar.
Ja?
Man, okay, das wird ja auch viel gemacht. So in Lobeck ist das ja auch. Ne? Da sind ja auch viele. Feuerwehr ist da mit reingegangen und dann Künstler.
Ja, und dann auf den Holzplatz von Lobeck, dafür sind jetzt Eigenheime werden da gebaut. Ne?
Ja.
Aber auch Lobeck, wo Lobeck saß, Lobeck waren wir auch lange. Wenn du überlegst, auf der anderen Seite von der Zeche, da war sofort ein Gasthaus, da waren mehrere Buden und so.
Auch alles dicht.
Auch alles dicht, ne?
Ja.
So, und das ist ja nicht nur die Bergleute, auch die ganzen Zulieferer. Ne? Das ist natürlich traurig. Und so 3.500 Arbeitsplätze, die fängst du nicht mal eben
auf. Nee, die fängst du nicht eben auf.
Na gut, jetzt haben wir Zentrum, ne? Sind natürlich auch zig Millionen Arbeitsplätze da gestanden, ne?
Aber meistens noch immer die Minijobs, ne? 450, ne? Tja.
Ja, die Arbeitskräfte, die durch die Zechenschließung freigesetzt worden sind, die kannst du nicht einfach bei Woolworth an der Kasse setzen.
Kannst du auch nicht.
Das funktioniert ja nicht.
Du musst einfach mal den Rattenschwanz sehen. Die ganzen Zulieferer für die Zeche, Stahl und weiß ich nicht, für alles, für Hydraulik, Elektrik, wo die überall, welche Leute die Zechen beliefert haben. Ja. Das ist ja ein riesen Rattenschwanz gewesen. So, da sind ja auch welche gewesen, die haben sich genau darauf spezialisiert. Die wussten ganz genau, die haben Vertrag mit der Zeche, die müssen dann liefern, die haben gut verdient. Und dann auf einmal, zack, vorbei, aus.
Vorbei, ja.
Guck mal, in Oberhausen war da auch in der Nähe von Buschhausen, da haben sie doch alte Panzerbracken gerichtet hier und ach, da war überall, das, ich sag ja, das fängt vom kleinen Plastikknoppel an für irgendwas.
Ja, wenn du mal so siehst, 1950, fast eine halbe Million Bergleute. Ja. Über 500.000 Bergleute. Nicht fast eine halbe Million. Ne?
Ja.
Über 500.000 Bergleute. Ne? Und jetzt? Jetzt hast du nur 60 auf Franz Hanier, die Restarbeiten machen. Bis Mitte des Jahres und dann wird der Schacht verwüllt und dann war das. Ne?
Für mich ist das unvorstellbar, dass man dann nachher da nicht mehr runterfahren kann. Dass da nichts mehr ist. Wie konnte Deutschland so dumm sein? Das ganze Know-how geht verloren. Anstatt man ein Bergwerk offen lässt, damit das Know-how nicht verloren geht. Ne? Der muss ja jetzt nicht unbedingt auf Leistung oder. Ne? Aber dass wir so ein Standbein noch hätten, wenn irgendwie was ist, dass wir noch Kohle fördern könnten.
Mhm.
Wenn einmal dicht ist, ist es dicht. Was sagt man, 10 Jahre?
10 Jahre, sagt man.
Wenn eine Zeche dicht hat, 10 Jahre, ja, wird das dauern, was Neues aufzufahren. Dann.
Ja. 10 Jahre.
So. Ja. Bevor das erste Stück Kohle ans Tageslicht kommt.
Wenn mindestens 2 Schächte haben, einen einziehen, einen ausziehen, dann musst du die Schächte jetzt haben, die ganze Infrastruktur unterteilen. Man sagt so, man braucht echt 10 Jahre, bis man das erste Gramm Kohle fördern könnte. Ne? Das ist das, was der Dieter sagt. Man hätte vielleicht sagen sollen, pass mal auf, wir lassen ein Bergwerk auf. Nicht, dass der auf weiß Däumen mit Kohle schicken, das hätte sie mit einem Bergwerk garantiert. Aber allein, um den Stand der Technik zu halten. Weil da waren wir Spitzenreiter. Ne?
Weil alles auch, was die DBT, ne, die deutschen Bergbautechniken, was die im Ausland verkauft haben, das wurde erstmal unter Extrembedingungen in Deutschland getestet und dann konnten die mit gutem Gewissen in die ganze Welt weiterverkaufen.
Mm,
yeah. Hm? Da ist wirklich richtig viel kaputt gegangen durch.
Und da höre ich auch einen gewissen Ärger raus.
Ja, na klar.
Ja.
Ist auch ein Ärger und Traurigkeit auch, das ist einfach so.
Bergleute gehen ja erheblich früher in Rente als normale Arbeitnehmer.
In Anpassung nennt sich
das. In Anpassung,
ja.
Weil eben auch die gesundheitliche Belastung eben auch sehr viel größer ist. Ne?
Wie woanders, genau, das ist das.
Genau.
Du kannst mit 49 in den Vorruhestand gehen. 49, ja, du gehst natürlich nicht mit 100%, ja, du hast auch ein paar Abzüge, ja, aber das ist schon ein Privileg, mit 49 in Vorruhestand zu gehen.
Ja.
Ja. Wenn die Gesundheit mitspielt und man hat es vielleicht im Zuge der Arbeit geschafft, sich so ein Zechenhäuschen da zu kaufen, abzubezahlen. Hast du, wenn du Glück hast, bist du 50, bist in Rente, abbezahltes Häuschen, ja, da träumen andere von. Wenn man Glück hat.
Wenn man Glück hat.
Ne?
Ja.
Die andere Seite der Medaille heißt Staublunge, heißt tatsächlich ziemlich Last mit der Gesundheit im Alter und dann ist er nicht mehr so schön.
Also das hat schon seine Bewandtnis, warum der Bergmann so früh geht, weil der wird wahrscheinlich nicht so alt wie andere Menschen durch die ganze gesundheitliche Belastung, die er hat.
Ja, letztes Jahr haben wir 4 gute Kollegen beerdigt. Der Jüngste war 50 und der Älteste war 53. Das waren alles gestandene Bergleute und die haben von ihrem Vorruhestand nicht viel gehabt.
Nö.
So, und jetzt mal so einen kurzen Blick über den Tellerrand. Ich werde dieses Jahr 53. Der Dieter ist schon 53. Ne?
Mhm. Die Einschüsse kommen immer näher.
Ja. Nein, aber ist mal so, ne? Also, das ist schon, wenn du einen guten Kollegen verlierst, ja, der mit 49 in Vorruhestand gegangen ist im November, ne? Und im Januar ist er tot mit 50. Zack, ungefallen Herzinfarkt.
Ne? Jo.
Das ist schon, ne?
Paul, ne?
Ja.
Das macht sich, glaube ich, ein heutiger Arbeitnehmer überhaupt kein Bild. Und wenn man dann hört, dass die jungen Leute sagen, ach, sie möchten keine Dreckberufe. Und Dreckberufe sind Dinge, da würde der Bergmann nicht mal die Seife für aus dem Schloss. Aus dem Waschbecken holen.
Wir haben
das
früher
sind ganz andere Verhältnisse. Ne?
Wir haben früher bei Bedingungen gearbeitet, da hast du die Hand vor Augen nicht gesehen, hast den Arm ausgestreckt und hast deine eigene Hand nicht mehr gesehen. Mhm. Auf Stärkrade, mein Gott. Ne?
Das war schon nicht, manchmal nicht einfach.
Nein. Ja.
Und du hast Betriebe gehabt, da hast du weit über 29 Grad Temperatur hast du da gehabt. Da hast du echt in kurze Unterhose hast du gearbeitet. Unterhose, Stiefel an, Lampenriemen um, Helm auf. Ne? So, und ich sag mal, das wird heute von den jungen Burschen wieder keiner mehr machen.
Nee. Wenn wir heute mit den Leuten im Trainingsberg in Recklinghausen, wenn wir mit denen da sind, dann sagen die auch immer, mein Gott, nee, wie schwer das gewesen sein muss. Und hier mit Duken, dann sage ich immer, hören Sie mal, ich sag, wir haben hier, hier ist alles schön. Ich sag, ne? Ich sag, jetzt müssen sich den Dreck und den Lärm, wir lassen aber extra die Fördermittel laufen, damit die den Lärm, die Lärmbelastung alleine mitkriegen. Weil die ist unheimlich. Für Leute, die das vorher nicht gekannt haben, die halten sich alle die Ohren zu. Wenn der Panzer anläuft, und dann erschrecken die meisten sich auch alle.
Der Panzer ist hier dieses Kettentransportsystem,
ja, mit durch die Kohle abgefördert.
Genau, das ist der Panzer, so nennt sich das, weil er aussieht wie so eine Panzerkette.
Der Krach ist ähnlich, kann man sich sehr gut vorstellen.
Ja.
Solche schweren Ketten, wenn die rasseln.
Die Anlaufwarnung, wenn die kommen, dann hörst du ja so ein lautes Heulen. Und wenn der Hobel dann sich bewegt, wenn er an der Kohle vorbeiratscht, dann die meisten Leute, die gucken dann, die machen so Riesenaugen. Und nachher dann in der Besprechung, dann sind wirklich Leute dabei gewesen, die sagen, wir ziehen den Hut vor euch. Und das dann mal zu hören, ne? Mal so von anderen Menschen mal so ein Feedback zu kriegen, Mensch, da habt ihr aber ganz schön, ne? So, das geht auf einmal runter, das ist besser wie als wenn ihr irgendwo, weil wir machen das ja auch ehrenamtlich, ne? Das ist einfach ein gutes Gefühl. Auch wenn der Jack und ich, sobald wir da in den Berg reingehen, dann ist das wieder so wie unter Tage.
Ja, wie zu Hause.
Wie zu Hause. Ja? Uns fehlt das manchmal so richtig. Ja. Ich wusste das bis zu dem Zeitpunkt, wie ich das erste Mal mitgegangen bin dahin. Ich war da drin, ich war sofort, boah, ich denke, das muss ich auch machen, das will ich auch. Und habe ich auch sofort mitgemacht dann. Ich habe Führungen mitgemacht sofort und der Jack und wir machen das zusammen, ich mache das aber am liebsten mit ihm, das ist einfach so, oder nur mit ihm, weil wir kennen uns so lange, wir können uns den Ball hinzuschmeißen, wir kennen die gleichen Geschichten, ne? Die gleichen Leute von früher. Da sind so viele lustige Geschichten, die wir erzählen können, wo die Leute dann, was auch nicht immer jugendfrei ist, aber dann können wir das. Ja, so ein paar Anekdoten, ja, genau.
Jetzt erlebt ja der Bergbau so eine Art Romantisierung.
Ja.
Mit reichlich Verkitschung und reichlich Dingen, die im Prinzip nicht stimmen.
Ja, kommt auch vor.
Was ärgert euch da am meisten an solchen Geschichten?
Ja, erstmal sage ich, jetzt ist ja so eine Zeit, Bergbau ist Geschichte und jeder möchte so ein bisschen Teil vom Bergbau haben jetzt. Und es kommen immer wieder neue Sachen, da gibt es ein Tässchen, da gibt es eine Weinpulle und dann ist dann alle nur Glück auf Kumpel und Glück auf Salz und was weiß ich nicht alles, ja, was früher gar nicht gegeben hat. Jeder möchte so ein Stück von Kuchen haben, weißt du?
Ja, früher haben sie uns manchmal als blöd hingestellt, so ungefähr, ne? So doof. Aber die haben überhaupt nicht verstanden, wie teure Sachen da unten sind, ja, die man dann fragen muss, wie weit die Entwicklung auch gewesen ist, was man alles dazulernen musste, dass man auf Lehrgänge gegangen ist und so. Das sehen die meisten gar nicht. Früher konntest du einen gebrauchen, der strohdoof ist. Ja, konntest du. Die konntest du irgendwo eine Übergabe hinsetzen. Der hat aufgepasst, wo die Kohle von einem Band auf das andere fällt. Mhm. Und dann musste der, wenn da mal was war, freischöppen und dann war gut. Aber solche Leute brauchtest du nachher nicht mehr. Das ging überhaupt nicht mehr.
Ja, du hast da Maschinen bewegt, die haben Millionen
gewesen. Ja, die haben ein paar Millionen gekostet.
Ist eine TSM-Streckenschaltmaschine, Laser gesteuert. Ja.
Ja.
Mal eben 1,5 Millionen.
Tja. Ja. Also ich bin stolz darauf, dass ich Bergmann gewesen bin. Da ich das auch bis zum Schluss durchgehalten habe. Da bin ich einfach stolz drauf. Ich weiß noch, wie mein Vater mir früher gesagt hat, Junge, ich weiß nicht, ob da was für dich ist, weil ich so gut behütet war von zu Hause. Hat er gesagt, das ist eine andere Welt da unten. Der hat Angst gehabt, weil ich dann ein schmächtiges Männlein gewesen bin früher. Und da hat er gesagt, ob der Junge sich da durchsetzen kann. Hat er aber gemacht, der Junge. Der hat sich da durchgesetzt. Und darauf bin ich auch stolz. ganz ehrlich sagen. Also das hat mich geformt unter Tage. Der ein oder andere Zweikampf war auch dabei, aber dann ist eben so.
Ja, früher war ja noch Faustrecht.
Ja, ja. Das heißt nicht, dass man immer gewonnen hat. Ne? Aber über Tage war das alles immer wieder vergessen in der K.O. Das war das Wichtige. Ja. Wenn wir da zusammengesessen haben, haben wir das vergessen. Man hat sich auch angeschrieben, wir haben uns auch nicht, wir uns immer nicht immer grün gewesen, wir haben uns auch angemeckert schon unter Tage. Ne? So, aber wenn wir oben waren, haben wir das wieder okay. Dann haben wir das vergessen.
Ja, und wenn, dann gibt es ja noch das beste Schiedsgericht der Welt, nämlich die Theke.
Ja.
Das Bier an der Theke, ich weiß nicht, wie viele Feindschaften mit einem Bierchen an der Theke feierlich beerdigt worden sind.
Ja,
das stimmt wohl. Das funktioniert hervorragend.
Ja.
Ist das Rauchverbot in deutschen Eckkneipen richtig? Ja oder nein?
Nein.
Nein.
Also ihr würdet gerne wieder eine Kneipe die Zichte auspacken wollen.
Das ist ein bisschen, ja, auch ein bisschen, du gehst in eine Kneipe, ja, guckst ein Fußballspiel, da triffst du mit ein paar Kollegen und da willst du natürlich eine rauchen.
Das gehört dazu, das hat immer dazu.
So eine Kneipenkultur, das war eigentlich immer so. Ne?
Ja.
Gut, wir beide sind jetzt Raucher, lässt sich nicht vermeiden, ne? Oder verhehlen. Ne?
Ja, ja.
Aber, ja, wenn ich mal so zurückdenke, früher durfte man rauchen. Ich kann mich daran erinnern, wo im Zentrum konntest du rauchen. Stand überall Aschenbecher. Urlaub hast du gar keinen gebucht, wenn du nicht im Flieger rauchen konntest. Ja, und heute? Heute bist du Randgruppe.
Ja, heute bist du eine Randgruppe, dann stimmt.
Ja, heute, demnächst stehen dann auch die Würstchenesser in so einem gemalten Karree am Bahnhof.
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
Also, irgendwann ist ja so eine Kopfsache. Auf dem Püt unter Tage konnten wir auch nicht rauchen. Da haben wir unseren Schnupftabak gehabt. Unter Tage konntest du nicht rauchen.
Mhm. Nein.
So, und früher war das so, da gab es dieses Arbeitsschutzgesetz noch nicht, ja. Da hast du auch mal doppelt gemacht. Ja, das heißt, du hast zwei Schichten hintereinander gemacht. Mhm. Da hast du die Kippe aber auch nicht vermisst.
Nein, das stimmt.
Weil du wusstest, ich kann mir jetzt hier keiner rauchen. Und wenn sich der unter Tage einer eine Kippe angesteckt hätte, den hätten sie getötet.
Ja, Schlagwetter.
Ja, ganz genau. Das ist klar. Du setzt halt das Leben von allen aufs Spiel und den hätten sie echt kalt gemacht.
Ja.
Also hast du den Kopf gehabt, ich kann das hier nicht rauchen. Dann hast du auch nicht geraucht. Dann hast du, wenn du doppelt gemacht hast, hast du 16 Stunden hast du da nicht geraucht. Aber wen bist du hochgekommen?
Mhm. 3-4 Stück hintereinander.
Vor dem Tower runter, Schluppe, ab mal draußen, Kippe an. Ne? Das ist eigentlich nur eine Kopfsache. Da konntest du nicht rauchen unter Tage. Und unter Tage ist das so, ja, wenn da einer rauchen würde, ja, du hast dann einziehen und ausziehende Schacht. Ja? Wenn ich auf Schacht 9 rauchen würde und Schacht 10 ist der ausziehende Schacht, dann würde ich ja da riechen, dass einer rauchen würde.
Ja,
ja, genau so ist das, wenn du mal... Wenn wir samstags, haben wir mal einen Spanferkler so mitgenommen, ja? Dann hat die andere Schicht das schon unter Tage gerochen, wenn wir wieder mit angefahren sind. Ne? Und das wäre mit Rauchen wär genau dasselbe.
Genau dasselbe.
Die hätte ich getötet. Also.
Schon oder eine Orange, wenn du die schälst, die riechst du auch meilenweit.
Ja, das ist so. Ja.
Das ist wirklich so.
Ja, vielleicht deswegen, weil solche Gerüche unter Tage derartig selten sind,
ja,
dass du dann sofort die Nuance sofort spürst.
Eine Zeit lang haben früher Kumpels angefangen, so Aroma in die Prise zu tun, in den Schnupftabak. Da haben die so Backaroma genommen, so rum und so. Und wenn dann hast du vor, boah, was ist das denn? Und dann, boah, gib mal ja deine Prise. Erstmal probieren. Dann war dann das extrem, du riechst das extrem.
Ja. Ja. Und so bist du eben auch zum Schnupftabak gekommen auf die Art und Weise.
Ich nehme heute auch noch Schnupftabak.
Ja.
Ich habe das
33 Jahre gemacht und da komme ich auch nicht von weg.
Aber rauchen tust du nicht mehr.
Ich muss leider gestehen, ich mache beides.
Also, aber auch draußen, also hier drin
gehst du raus. In der Wohnung wird nicht geraucht.
Siehst du, genau. Auch das ist natürlich auch. Genau, das ist das, was auch ein Nichtraucher wie ich sich dann auch freut und sagt: Früher war das ja normal, man kommt nach Hause, steckt kurz die Nase in den Erbe und stellt fest: Heieiei, wenn ich zu Hause bin, erst einmal ausziehen, duschen.
Mhm, ne? Das stimmt.
Und dass ich das nicht mit tun muss, auch nicht nach dem Kneipenbesuch, ganz ehrlich. Das ist schon schön.
Natürlich, aber da hast du recht. Aber ich sag mal so, in eine Kneipe für einen Raucher, da ist so diese Gemütlichkeit.
Ja. Ne? Ich selbst als Nichtraucher konnte ich das nachvollziehen.
Ja.
Und
ja,
wenn ich würde auch in einer Eckkneipe, wenn dort das Rauchen wieder erlaubt wäre, würde ich nach wie vor dahin gehen.
Ja. Überhaupt
kein Thema. Ne?
Oder so einen separaten Raum, wo man rauchen kann oder so. Das wäre schon, ne?
Würde erreichen.
Ich meine, Restaurants kann ich verstehen mit Essen und sowas. Das könnte ich verstehen, wenn da. Ne?
Wo Lebensmittel, das muss ja auch nicht
das
sein.
Muss nicht sein. Obwohl Bier ist auch Lebensmittel.
In die Kneipe, gerade in der Kneipe, am Tresen, beim Bierchen.
Ja, na klar.
Ja.
Meine zweite Rubrik ist etwas träumerisch. Die heißt.
Zwei Wünsche für Osterfeld.
Zwei Wünsche für Osterfeld.
Ja, ich würde mir einfach nur wünschen, habe ich vorhin schon gesagt, dass man solche freien Flächen, dass man die nutzt. Ja, dass man da. Wir hatten die Olga, wir haben einmal im Jahr ist da so eine Veranstaltung. Ja, da ist einmal im Jahr was los, aber sonst hast du einen Riesenpark, ein riesen Brachgelände da, ja. Und dass man halt ja, Leerraum nutzt, dass man da was Neues ansiedelt. Ja, beste Beispiel ist gegenüber von der Zeche Osterfeld. Da ist diese Bauindustrie. Da wird jetzt ausgebildet. Ja, da war ich mal einmal, letztes Jahr war mal, ne, vor zwei Jahren war ich mal da. Durch den Ring deutscher Bergbauingenieure. Und das fand ich sehr interessant, dass da dann halt ausgebildet wird, da entstehen halt wieder Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze. Ne? Und sowas muss man halt nutzen. Ja? Und ist zwar schön, wenn ich so einen riesen Olga-Park da habe, ja? Wo mal die Olga war, ich habe ja so einen riesen Park, ja? Und ich kann da schön spazieren gehen, aber dadurch habe ich keinen Arbeitsplatz geschaffen. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass man Freiraum halt nutzt. Das wäre so mein Wunsch. Ja,
ja, ich überlege gerade, was wünsche ich mir für Osterfeld?
Meine Frau hat sich tatsächlich, als ich der das gesagt habe, dass ich diese Rubrik machen möchte, das Erste, was sie sagte, war jetzt nah an dem dran, was Jürgen gesagt hat. Sie wünscht sich ein schönes, schnuckliges Café in der Olga, also nicht nur grün, sondern auch, dass da ein Café ist. Vielleicht auch ein Bereich für die Hunde, wo die Hunde freilaufen können. Kann ja, kostet ja nicht viel, aber würde echt was bringen.
Doch, stimmt, mit den Hunden, das finde ich auch gut. Wenn die da ein Stück hätten für die Hunde oder auch, wie gesagt, ein schönes Café zu machen. Weil woanders geht das ja auch. Ne? In Lobeck haben sie zum Beispiel auch so eine Gastronomie unten drunter gemacht, unter dem Förderturm.
Ja, eben.
Ja. So was wäre auch ganz schön, stimmt. Das könnte man eigentlich an alle Standorte machen, wo irgendwelche Schächte gewesen sind.
Ja, zum Beispiel ja Nordsternpark, das bin ich wieder in Gelsenkirchen, jetzt habe ich den Unterschied gelernt.
Ja.
Da haben die eben das wunderschöne Heiners, da haben die den Biergarten, da haben die den Kiosk inmitten. Das ist ein riesen Anlaufpunkt,
ja,
ein
Magnet.
Also warum Publikum nicht auch für Osterfeld?
Ja.
Ne?
Ja.
Der würde zwar das Gecko sagen, Konkurrenz, aber ich glaube, der Unterschied wäre noch groß genug. Bei Gecko ist er halt schön essen und da ist auch ein anderes Flair, aber halt einfach ein Kiosk mit Kaffee und Kuchen.
Kaffee und Kuchen, genau.
Wäre schon mal toll.
Na klar. Und geplatzt wäre genug da.
Ja, sicher.
Ich fand es immer ganz toll, wenn du in Urlaub fährst und du lernst Leute kennen, die mit dem Ruhrgebiet nichts zu tun haben. Du lernst irgendwelche aus Nürnberg kennen oder Frankfurt und dann so in geselliger Runde, was machst du denn beruflich? Ja, ich bin Berg.
Ja, das war auch immer
gut. Das ist ja schwer. Sehr schweren Job. Ich sag, ja, ich bin den ganzen Tag da nur am Scheppen und habe gestern noch die Pferde gefüttert. Da gucken die mich an und sagen, was? Ja, ich sag, ich bin der Pferdejunge da, ne? Ja, was wir da gemacht haben, ja, wie hochmodern das war, da kannst du keinen erklären, der das nie gesehen hat oder kein Interesse dafür hat, verstehst du?
Ich weiß, ich habe ja
natürlich. Aber die wurden 1950 abgeschafft. Ne?
Aber ich weiß, was du da sagst. Ich habe das selber erlebt in der Dominikanischen. Im Swimmingpool, ich sitze da, die ganze Theke ist voll. So, und dann kam auf einmal, da kannte man sich ja jetzt schon, ne? Man war ja schon zwei Wochen da oder so. Und dann kam auf einmal das Thema, ja, was machst du denn? Ja, ich habe eine eigene Werbeagentur. Ja, ich habe das und das, ich mache das und das. Der war irgendwann mit Fremdsprachen, der andere. Hör mal, ich sag, was machst du denn überhaupt? Ja, ich sage, ich bin Bergmann unter Tage. Und alle Köpfe drehten sich auf einmal, ja, erzähl mal. Ich sage, was ist ja mit euch jetzt nicht richtig? Ne?
Exot.
So, ich war ein Exot. Ja, ne?
Genau.
Ich habe einen Bekannten gehabt, der hat eine eigene Werbeagentur gehabt in wo war das jetzt? Freiburg? Auf jeden Fall hat der mich nachher auch eingeladen. Die waren alle total interessiert. Die wollten halt alle wissen. Ach, der hat gesagt, ist alles hier. Was du machst, das ist was Besonderes. Das wollen wir hören. Da habe ich zuerst gedacht, wollen die mich veräppeln? Nee, die wollten mich nicht veräppeln. Das ist einfach so. So, und wir haben uns, ich bin fünf Jahre hintereinander hingeflogen. Wir haben uns da auch immer getroffen. Das fanden die einfach viel interessanter wie alles andere.
Deswegen noch einmal, liebe Hörer, angeraten euch, wenn die Corona-Zeit vorbei ist, für das Trainingsbergwerk Recklinghausen zu interessieren. Und ich werde den Link dazu auch im Kommentartext des Podcasts auch nochmal unterbringen und dahin verweisen. Ansonsten die Facebook-Seite Zeche Osterfeld, auch gut gepflegt und gehegt, unter anderem von Jürgen Jakobait. Habt ihr Jürgen ja auch über diese Facebook-Seite überhaupt angesprochen, ohne zu ahnen, dass ich hier wie ein Promi erwische.
B-Promi, oder?
Immerhin, als B-Promi bist du noch nicht in Gefahr, ins Dschungelcamp zu müssen. Ja. Da muss man schon F-Promi sein.
Ja. Ja, also, wer weiß, vielleicht kommt der Dschungelcamp auch noch.
Ich bin Bergmann, holt mich hier raus.
Wer weiß. Nein, alles gut.
Alles gut. Vielen Dank.
Ja.
Dann mein Name ist Georg Fates und ich habe gesprochen mit
Jürgen Jakobait,
Dieter Maybach.
Dankeschön und tschüss Welt.
Tschüss.
Glück auf.
Wir haben vorhin im Interview über die Feierstunde zum Ende des Steilkohlebergbaus gesprochen. Und soweit ist klar, zum Feiern war dem wenigsten zumute. Und krönender Abschluss des Ganzen war natürlich das Steigerlied. Und davon bringen wir jetzt einen kleinen Ausschnitt. Das lassen wir dann mal so stehen und auf den Schlussjingle unseres Podcasts wollen wir an dieser Stelle lieber verzichten. Glück auf!